Das ist die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 12 mit Simon Richle. In Platten im Lötschental bleibt die Lage nach dem großen Gletschersturz angespannt. Der Fokus der Behörden liegt nun auf dem Fluss Lonza, der sich hinter den Schuttmassen staut. Der See, der sich so gebildet hat, ist fast bis zum oberen Rand des Schuttkegels angestiegen und könnte laut den Behörden im Laufe des Tages überlaufen. Aber es gebe mittlerweile auch eine Stelle, an der Wasser ablaufe, sagt Raphael Majorer von der Dienststelle für Naturgefahren des Kantons Wallis.
Unten am Deposit gibt es viel Wasser und das hat kleine See gemacht. Das macht ein kleines Fluss jetzt am unteren Part des Depositions und das macht einen Kanal unten, das ist gut.
Weil sich die Lonza staut, sind nun auch die Behörden in Gampel und Steg besorgt, also dort, wo die Lonza in die Rhone mündet. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden aufgerufen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Gemäß Führungsstab ist die Gefahr einer Flutwelle und vor allem von möglichen Erosionen immer noch hoch. Ein ganz anderes Thema nun. Darf es für Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz ein Höchstalter geben? Nein, sagt das Bundesgericht und gibt damit einem Arzt im Kanton Neuenburg Recht. Das gesetzliche Höchstalter von 80 Jahren im Kanton verstoße gegen nationales Recht. Sandro Peter.
Der betroffene Arzt hat vom Kanton Neuenburg eine Arbeitsbewilligung erhalten, befristet bis zu seinem 80. Geburtstag. Das ist so im Neuenburger Gesundheitsgesetz vorgeschrieben. Der Arzt hat sich dagegen bis vor Bundesgericht gewehrt und dieses gibt ihm in seinem Urteil Recht. Der Bund habe gesetzlich geregelt, was es brauche für eine Bewilligung von Ärztinnen, Ärzten und anderen medizinischen Berufen. Und das Alter komme in diesem Bundesgesetz nicht vor. Deshalb hätten auch die Kantone kein Recht, ein Höchstalter vorzuschreiben. Das schreibt das Bundesgericht. Es sagt aber auch, die Kantone dürfen Arbeitsbewilligungen ausstellen, die befristet sind. Dies, damit man regelmäßig überprüfen kann, ob die Ärztinnen und Ärzte noch alle Voraussetzungen für ihre Arbeit erfüllen. Sie müssen unter anderem körperlich und geistig genug fit sein. Der Arzt, der bald 80 werde, habe also das Recht, noch länger zu arbeiten, wenn er die Voraussetzungen dafür weiterhin erfülle.
Nun der Blick auf die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.303 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu 93,33 Rappen gehandelt und der Dollar zu 82,40 Rappen. Und das Wetter? Heute scheint die Sonne, morgen gibt es dann in den Bergen einige Wolken und die Temperaturen heute rund 28 und morgen dann 30 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Sandro Peter.
SRF Musikwelle.
Es ist schon eine Weile her, wo Nina und Mike mit dem hier in der Hitparade waren. Mit fahrenden Musikanten im 73 war es, war ihr grösster Hit auch. Und sie sind sage und schreibe 25 Wochen in der Hitparade gewesen. Beste Platzierung, Platz 5, immerhin. Am Mikrofon der Christian Salzmann. Grüße miteinander und einen guten.
Nur von Liebe und Leid erzählt. Fallende Musik. so ziehen wir durch die Lande.
Heo, heo, ho.
Wie früher mal so manche Räuberbande.
Heo, heo, ho.
Wir haben beide nie den Mut verloren.
Heo, heo, ho.
Wir sind nun mal für die Musik geboren.
À vous, c'est troublant.
Das Akkordeon-Duo Freddy Heinzer und Freddy Reichmuth mit dem Windrädli-Swing. Ja, ist auch noch schön. 14 Minuten nach der 12. Ja, meine Damen und Herren, es gibt neue Musik hier bei uns immer wieder. Aber jetzt gibt es wirklich etwas, das ganz, ganz neu ist. Und was ein anders ist wie das, was man sonst von ihr kennt. Von der Patricia Mattis. Das ist ja schon ein ganzes Weile im Schlagergeschäft. Ja, schon ein Weile her, oder? Gehört man auch. Und hat sich immer weiterentwickelt.
Du bist Marie, die pure
Energie. Voilà, Patricia Mattis hat also neue Musik draussen. So ein Versucherli ist es. Im Herbst kommt ein neues Album, das einmal da dazu. Wir erwarten den Uli Bodemann hier bei uns im Studio. Er erzählt dann noch ein bisschen mehr. Und er hat natürlich ein grosses Wissen auch über Patricia Mattis, das ist klar. Und was er von dieser neuen Musik haltet von ihr, und dann hören wir es natürlich noch an. All das gibt es in etwa 5 Minuten hier bei uns. Felice und der Staatstheaterchor Lord of the Highlands am 20.12. Das ist jetzt dann nämlich gerade. Ja, meine Damen und Herren, ich habe Besuch bekommen im Studio. Unser Musikredakteur, der Uli Bodemann, ist hier bei mir. Er hat mir gegenüber Platz genommen. Hoi, Uli, schön bist du da.
Ja, ich bin gerne gekommen. Hoi, Christian.
Immer wenn du ins Studio kommst, also du kommst aus zwei Gründen ins Studio, manchmal bringst du einen Kaffee, das ist schön. Oder du kommst ins Studio, weil du neue Musik hast. Und jetzt für einen Kaffee wäre eine komische Zeit oder so, mit dem Mittag in. Du hast neue Musik dabei, erzähl.
Ja, ich habe heute ganz tolle Nummern bekommen von der Patricia Wattis. Und es ist einfach schön, wir kommen da so viele Lieder rüber. Und manchmal könnte man einfach die Stimme wegtun und die Lieder übereinander legen. Und es würde alles gleich tönen. Das ist ein bisschen schade. Und darum haben wir von der Musikredaktion immer Freude, wenn einmal etwas Neues kommt in einer neuen Klangfarbe. Schon ein bisschen peppig und so, aber einfach, es hebt sich von anderen Produktionen ab.
Jawohl. Patricia Wattis sprichst du natürlich an. Sie ist schon ein ganzes Weile im Business dabei. 25 Jahre feiert sie jetzt denn und das feiert sie wirklich im Herbst und das macht sie, wie das eine Sängerin eben macht mit einer neuen CD.
Genau, die kommt im Herbst raus und jetzt hat sie mal die erste Single rausgebracht heute. Und sie werden so alle Monate, alle anderthalb, zwei Monate immer wieder eine neue Single bringen, dass man so richtig lustig wird auf das komplette Album dann.
Ich kenne Patricia Wattis eigentlich nur, wenn sie Hochdeutsch singt. Und das, was jetzt hier kommt, das ist Mundart. Ich finde das mega lässig. Die Frage ist einfach, engt sie sich mit dem nicht ein? Sie kann jetzt Deutschland quasi mit dem nicht punkten.
Es ist natürlich schon rein Schweiz bezogen, so etwas. Im Deutschen, ein schweizerdeutscher Titel. Da kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass das Erfolg hat. Sie hat aber auf der neuen CD, was ich weiss, auch Hochdeutsch gesungene Titel. Es wird sich weisen, wie weit aus der Grenze das sie kommt.
Voilà. Also, jetzt hast du das gehört heute Morgen und es hat gerade gematcht, würde man jetzt so auf Neudeutsch sagen, oder? Was machst du jetzt mit dem Lied bei uns?
Es wird bei uns gespielt. Vielleicht ein, zweimal mehr als andere. Und ja, und dann, wenn das nächste Lied kommt von der Patricia Wattis, dann werden wir schauen, wie das klingt, wie es zu uns, es muss ja dann zu uns passen, zu der Musikwelle.
Ja, genau. Schön. Also, Patricia Wattis, da kommt sie. Du bist da bei uns im Studio gewesen, Uli. Danke vielmals.
Gerne geschehen.
Und wir hören so Momente.
Samstagmorgen auf dem Weg in die Stadt. Und die Strasse glatt, und dann steigen ins Bändli ein. In Gedanken so, ganz allein für mich. Und du stehst grad hier, einfach vis-à-vis. Du siehst so aus, fast so wie er. Und es kommt mir vor, wenn's gestern wär. Aber alles ist schon so lang her. So Momente, als wär's wieder hier.
Ja, ja, da kann sie dir gerne noch ein bisschen nachliefern, Patricia Mattis. Und das wird sie auch. So Momente.
Thank you. 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Überwachung des Sees in Blatten. Ein Überschwappen der Lonza ist laut dem Kantonsgeologen aktuell eher nicht zu erwarten. Wir schalten gleich ins Lütschental. Dann, wie sich Gemeindevertreter vorbereiten auf Krisen und wie die Presse weltweit auf Blatten blickt. Geflüchtete Ukrainer in der Schweiz, oft gut ausgebildet und trotzdem ohne Arbeit. Was sind die Hindernisse? Wir haben nachgefragt. Die Suche nach Zugehörigkeit. Im Tagesgespräch spricht die Autorin Cidem Akyol über Migrationserfahrung und Erdogan, live von den Solothurner Literaturtagen. Verantwortlich heute für das Rendezvous ist Daniel Hofer. Im Studio begrüßt sie Radka Laubacher. Im Lütschental ist nach dem Bergsturz nun das Wasser die grosse Sorge. Während Blatten unter der Gerölllawine begraben wurde, blicken die Verantwortlichen angespannt auf die gestaute Lonza, die einen See bildet. Die Gemeinden Gampel und Steg sollen sich auf eine mögliche Evakuation vorbereiten. Im Lütschental ist SRF-Regionalkorrespondent Thomas Pressmann. Wie ist die aktuelle Lage einzuschätzen?
Die Situation ist noch immer angespannt, aber der Führungsstab hier vor Ort hält derzeit weitere Massnahmen nicht für nötig. Derzeit wird geschaut, was mit dem See hinter dem Schuttkegel passiert. Der macht ja Sorgen. Ich habe vor dem Mittag mit den Leuten des Führungsstabs gesprochen. Eben, es sind keine weiteren Maßnahmen nötig, auch keine weiteren Evakuierungen. Aber eine genaue Überwachung, die läuft jetzt. Der Führungsstab weiter unten in Gampelsteg beschreibt die Lage dort als ruhig, wobei gerade erst die Bevölkerung informiert wurde, wie eine mögliche Evakuierung ablaufen könnte.
Bleibt das Wasser, bleibt auch die Frage, kann der See überlaufen, wird er überlaufen, weiß man da mehr?
Das ist die große Frage. Es ist derzeit schwierig einzuschätzen, auch für die Fachleute. Einer der zuständigen Geologen sagt, derzeit passiere es wie gedacht und berechnet, und zwar nach einem guten Szenario. Man könne hoffen, dass es so nun weitergeht. Sprich, die Lage spitzt sich nicht zu. Der See hinter dem Schuttkegel ist nicht hoch genug, dass er derzeit überschwappt und den Schuttkegel überschwemmt. Auffällig, das Wasser hat schon einen Weg gefunden, durch den Schuttkegel hindurch, zumindest teilweise. Und am unteren Ende des Kegels bilden sich kleine Seen, sodass es nun wieder einen kleinen Abfluss gibt, dass also Wasser die Lonza hinunterfließen kann. Das sei gut. Zudem zeigen Bilder aus der Luft, der See wird eher kleiner als größer, kann also sein, dass er gar nicht überschwappt. Zu sagen, die Gefahr sei nun gebannt, das wäre aber sicher falsch.
Sie haben es gesagt, es gibt Erkundungsflüge über dem Lütschental. Das heißt, für Menschen ist das Betreten des Gebiets nach wie vor zu gefährlich.
Ja, absolut. Das Wasser des Sees, der sich gebildet hat, das ist ja das eine. Der Berg, das kleine Nesthorn oder was davon noch übrig ist, dieser Berg, der bröckelt ja immer noch. Es ist immer noch viel in Bewegung. Auch Fachleute können sich nur von weitem ein Bild aus der Luft, von weitem ein Bild machen aus der Luft am besten, weil eben die Gefahr ist immer noch sehr groß.
Sind die Behörden, der Führungsstab so momentan also eine Art zum Nichtstun verdammt?
Ja, direkt vor Ort können sie tatsächlich nichts machen, aber eben, es laufen viele Abklärungen, so wurde mir gesagt, Berechnungen, die gemacht werden, Szenarien werden erarbeitet. Und ja, dann gilt es ja noch, die Menschen zu betreuen, die betroffen sind. Mehrere hundert Menschen, gut 300 Menschen sind evakuiert worden. Viele davon haben alles verloren, können nicht zurück, brauchen für Jahre ein neues Zuhause.
SRF-Korrespondent Thomas Pressmann live aus dem Lütschental. Vielen Dank. Was im Lütschental passierte und passiert, ist dramatisch. Dazu kommen jetzt auch die großen Fragen. Wie geht es weiter mit den evakuierten Menschen und kann man das Dorf wieder aufbauen? Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten, die eine solche Situation erleben müssen, tragen eine große Verantwortung und müssen mit einer enormen persönlichen Belastung umgehen. Wie bereitet man sich als Verantwortlicher einer kleinen Gemeinde auf so ein Extremereignis vor? Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Jörg Kündig ist Gemeindepräsident im zürcherischen Gossau, mehr als 3,5 Autostunden von Blatten entfernt. Doch in den letzten Tagen hat er in den Nachrichten und im Internet die Ereignisse rund um den Bergsturz im Lütschental gebannt verfolgt.
Es ist so, dass wir natürlich alle erschüttert sind über das, was wir da mitbekommen haben. Die Erlebnisse der Einwohnerinnen und Einwohner, die sind unglaublich schwer zu verkraften.
Bilder und Berichte, die betroffen machen. Bei aller Tragik gibt es für Kündig, der auch Präsident des Zürcher Gemeindepräsidienverbandes und Vizepräsident des Schweizerischen Gemeindeverbandes ist, aber auch etwas Hoffnungsvolles.
Was die Arbeit der Krisenorganisation anbelangt, konnten wir zur Kenntnis nehmen, dass gut gearbeitet wurde, dass rechtzeitig gewarnt wurde und dass jetzt das Mögliche zur Bewältigung dieser Situation unternommen wird. Also wir sehen, dass die Gemeinden durchaus in der Lage sind, mit ihren Krisenorganisationen auch so schwierige Situationen zu bewältigen.
Das Krisenmanagement im Lötschental funktioniert auf beeindruckende Weise. Und das sei wichtig, betont Jörg Kündig. Denn im Nachgang zur Corona-Krise und nach den Diskussionen über eine Strommangellage hat sich der Gemeindeverband sehr darum bemüht, die Krisenorganisationen in den Gemeinden zu stärken. So steht den Gemeinden seit kurzem ein Online-Tool zur Verfügung, das sie in Krisensituationen unterstützen soll. Und Gemeindeverantwortliche haben auch persönlich die Möglichkeit für Krisentrainings erhalten.
Es ging auch darum, dass wir die Krisenstäbe, die Gemeindeführungsorganisationen durch Schulungen befähigt haben. Und wir sind der Ansicht, dass diese Vorarbeiten jetzt zum Tragen kommen.
In diesen Kursen konnten die Gemeindeverantwortlichen etwa lernen, die Arbeit verschiedener Akteure in einer Krisensituation erfolgreich zu koordinieren und wie man Polizei, Feuerwehr, Sanität und Zivilschutz an einen Tisch bringt. Und es ging auch darum, wie wichtig es ist, in einer Krisensituation klar und verständlich zu kommunizieren.
Das Schlimmste in solchen Situationen ist die Unsicherheit und diese muss man versuchen, möglichst gering zu halten. Man ist selber immer unsicher, wie die Entwicklung aussehen wird, aber die Bevölkerung erwartet, dass man sie laufend orientiert und auch gegen außen. Die Medien spielen da auch eine Rolle, das heißt mit anderen Worten, das Informationsbedürfnis ist groß und das muss man über die Krisenorganisationen befriedigen können.
Offensichtlich wurden und werden viele dieser Erkenntnisse jetzt bei der Naturkatastrophe im Wallis sehr erfolgreich umgesetzt. Eine große Herausforderung bleibt aber noch. Der Druck einer solchen Krisensituation kann für Gemeindeverantwortliche, die vielleicht auch noch selber ihr Hab und Gut verloren haben, psychisch sehr belastend sein. In dieser Situation sei es sehr schwierig, aber dennoch wichtig,
dass man Abstand nimmt von der eigenen Betroffenheit und für das Ganze denkt, das ist eine zusätzliche Belastung. Und man kann das nur trainieren, indem man sicherstellt, dass gewisse Mechanismen einfach als automatische Abläufe da sind, um zu verhindern, dass eben diese Betroffenheit dann zu Fehleinschätzungen führt.
Und das macht die Leistung der Gemeindeführungsstäbe im Lötschental umso bemerkenswerter.
Inlandredaktor Elmar Plotzer. Was in Platten passiert ist und noch passieren könnte, geht um die Welt und bewegt die Welt. Respektive die Welt kommt wegen der Katastrophe ins Lötschental. Das Tal im Wallis ist zum Ort von globalem Interesse geworden. In den USA, Frankreich, Italien, Österreich oder Deutschland wird darüber berichtet. Matthias Baumer über den Blick von weit her auf Platten.
Die Linse von Kameramann Festim Bekiri ist auf den gigantischen Schutthaufen gerichtet, der sich über das Dorf Platten und die umliegenden Häuser geworfen hat. Für Welt TV aus Deutschland fängt er das Unheil ein, welches über das Lötschental hereingebrochen ist.
Die Bilder sprechen die eigene Sprache und das ist hier der Fall. Also egal, wo man quasi hinschwenkt oder was man irgendwie dem Zuschauer zeigt, es sieht eben dramatisch aus und es sieht schlimm aus.
Katastrophen erzählen sich mit Bildern von selbst. Vor die Kamera von Fest in Bikiri stellt sich Daniel Koop, Reporter für Krisen, Kriege und Katastrophen.
Es ist sehr, sehr schwierig und vor allem ist es auch sehr gefährlich. Und ich nehme euch mal ganz kurz mit, Carsten. Ich gehe aus dem
er schildert, beschreibt, erzählt, was er hört und sieht und sagt.
Die Schweiz aktuell auf jeden Fall bei uns im Programm ist der Aufmacher, ist Nummer 1 heute Morgen bei uns im Programm.
Platten Nummer 1 im deutschen Fernsehen. Was passiert sei, fasziniere, erschrecke, interessiere, überall auf der Welt, sagt Koop.
Berge, Geröll, Eismassen, das ist so die eine Komponente. Aber auf der anderen Seite ganz klar auch die menschliche Komponente, was es mit Menschen macht, die ihr Zuhause verlieren, die ja von Neuem einfach jetzt auch beginnen müssen.
Ihn berühre und bewege, was hier geschehe. Deshalb sei er da, sagt Reporter Koop, sucht Schicksale, Emotionen, interviewt Menschen, wie Raphael Majora einer ist. Auch auf den Leiter der Dienststelle Naturgefahren des Kantons Wallis ist die Aufmerksamkeit gerichtet. Auf ihn, auf Plattenweil.
Es ist sehr spektakulär und Sie können in YouTube gehen und Sie sehen das. Und das ist unglaublich, wie groß es war, die Geschwindigkeit, die Masse. Das ist so selten, dass die Leute haben das gern zu schauen, weil sie haben diese extreme, dramatische Szenarien gern.
Jetzt, heute noch, vielleicht noch morgen.
Sie kommen gestern, vielleicht heute Morgen und dann haben sie etwas anders im Welt.
Vielleicht auch Kameramann Bikiri und Reporter Koop von Welt TV aus Deutschland.
Irgendwann passiert dann die nächste Sache und dann ist man auch wieder weg.
Und Platten verschwindet aus dem Blick der Welt.
Inlandredaktor Matthias Baumer. Zu den weiteren Nachrichten des Tages. Die Übersicht hat Simon Richle.
Die Kantone dürfen ihren Ärztinnen und Ärzten kein Höchstalter vorschreiben. Das hat das Bundesgericht entschieden. Ein Arzt im Kanton Neuenburg hatte sich dagegen gewehrt, nur bis zu seinem 80. Geburtstag arbeiten zu dürfen. Diese Alterslimite ist so im Neuenburger Gesundheitsgesetz vorgeschrieben. Der Arzt hatte sich dagegen gewehrt. Nun schreibt das Bundesgericht, dieses kantonale Höchstalter verstoße gegen nationales Recht. Aber die Kantone dürfen Arbeitsbewilligungen ausstellen, die befristet sind. So könne man regelmäßig überprüfen, ob die Ärztinnen und Ärzte noch alle Voraussetzungen für ihre Arbeit erfüllen. Sie müssen unter anderem körperlich und geistig genug fit sein. Die Fluggesellschaft Swiss ist ihren Verpflichtungen bei der Fluggastkontrolle nachgekommen. Das sagt das Bundesverwaltungsgericht. Es hebt damit die Bußen auf, die der Bund gegen die Swiss ausgesprochen hatte. Der Bund war der Meinung, dass die Swiss Passagierinnen und Passagiere nicht genug überprüft hat. Fast 150 von ihnen waren zwischen 2016 und 2018 ohne die nötigen Dokumente in Zürich in den Schengen-Raum eingereist, mit Swiss-Flügen aus den USA und Brasilien. Das Gericht sagt nun, die Swiss habe überprüft, ob das Personal an den Flughäfen für die Dokumentenprüfung richtig eingeführt worden sei. Sie habe deshalb die Sorgfaltspflicht nicht verletzt. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Wie geht es der Schweizer Wirtschaft? Das zeigt das Konjunkturbarometer der KOV, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Im Mai ist dieses Barometer leicht gestiegen, um 1,4 Punkte auf 98,5 Punkte. Das heißt, die Konjunkturaussichten haben sich verbessert, aber nur mäßig. Vor allem bei Chemie- und Pharmaunternehmen gäbe es Anzeichen auf eine gute Entwicklung, schreibt die KOV. Unter Druck stünden hingegen die Textil- oder die Metallindustrie. Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger kämpft schon länger mit finanziellen Problemen. Nun stoppt es seine Produktion in den USA. Meyer Burger begründet das mit dem fehlenden Geld. Betroffen seien über 280 Mitarbeitende am Standort Goodyear in Arizona. Sie werden entlassen. Die Produktion werde per sofort eingestellt. In den USA hat Meyer Burger seit kurzem Solarzellen aus Deutschland zu Solarmodulen verarbeitet. Die Produktion war noch im Aufbau. Wie es mit dem Standort weitergeht, sei noch offen, sagt Meyer Burger. In Solothurn haben die 47. Literaturtage begonnen. Bis am Sonntag werden rund 80 Autorinnen und Übersetzer am Festival erwartet, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Zentrum stehen demnach Werke, die das Zeitgeschehen reflektieren. Es geht also unter anderem um Angriffe auf die Demokratie, um den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten oder um die Migration. Auf dem Programm stehen insgesamt 140 Veranstaltungen. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Heute scheint die Sonne. Morgen gibt es in den Bergen mit Wolken auch mal Schatten und dazu gibt's sommerliche Temperaturen. Heute rund 28 und morgen 30 Grad.
67.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer leben in der Schweiz. Sie haben überlebt und sie sind in einem reichen Land in Sicherheit und dafür dankbar. Aber nur ein Drittel von ihnen hat eine Stelle, obwohl viele gut qualifiziert sind. Gestern hat der Bundesrat ein neues Integrationsziel gesetzt. Bis Ende Jahr soll jede zweite aus der Ukraine geflüchtete Person, die seit mindestens 3 Jahren in der Schweiz lebt, einer Arbeit nachgehen. Wie fühlen sich die geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen nach 3 Jahren in der Schweiz? Auslandredaktor Peter Vögeli hat 24 von ihnen während eines halben Jahres begleitet.
Als Maxim Kalinin am 24. Februar 2022 um 5 Uhr morgens in Hostomel bei Kiew aufwachte, flogen ihm die Fenster um die Ohren.
We saw airplanes and helicopters of Russian troops in the sky.
Die Luft war voller russischer Flugzeuge und Helikopter. An diesem ersten Kriegstag versuchten russische Luftlandetruppen, den großen Flughafen in Hostomel einzunehmen und direkt nach Kiew vorzustoßen. Maxim Kalinin und seine Frau wohnten in Sichtweite des Flughafens. Sie packten den 1-jährigen Sohn und das Nötigste und flohen zu Freunden nach Genf. Zurück blieben rauchende Trümmer.
And our apartment, were destroyed absolutely.
In Genf gelang es Kalinin, seine Ausbildung als Ingenieur anerkennen zu lassen. Er bildete sich weiter und lernte Französisch von null auf.
When I arrived in Geneva, I could say just bonjour, au revoir, and that's all.
Heute hat er ein Diplom B2 für Fortgeschrittene. Was er aber nicht geschafft hat, ist, einen Job zu finden. Und das frustriert. Er überlege sich ernsthaft, nach Dubai weiterzuziehen, sagt er.
I'm really thinking to go in Dubai, because there is not obstacle to hire any different company to find a job.
In Dubai, wo die Bauwirtschaft boomt und es weniger bürokratische Hindernisse gäbe. Auch die Landwirtschaftsarchitektin Valeria Snellikova aus Kiew hat in der Schweiz keinen Job gefunden. Die regionale Arbeitsvermittlung RAF habe ihr in 1,5 Jahren kein einziges Angebot gemacht.
I was registered in RAF 1.5 years, I guess. Yeah, and during this time I didn't have any proposals for job.
Also habe sie selbst erfolglos nach Arbeit gesucht. Auch der Ökonome Wladimir Jefimov, der aus gesundheitlichen Gründen die Ukraine verlassen durfte, ist seit 3 Jahren nur ehrenamtlich tätig. Als er vor dem Krieg in London lebte, habe er binnen eines Jahres einen Job gefunden.
In Switzerland, it took 3 years to start to feel that I am just a little integrated in the Swiss society.
In der Schweiz habe es 3 Jahre gedauert, um sich einigermaßen integriert zu fühlen. Warum ist das so schwierig? Ein Grund sei der Schutzstatus S, vermutet Maxim Kalinin. Er gilt vorläufig noch bis im März 2026. Eine zu unsichere Perspektive für Arbeitgeber. Manche Firmen in der Schweiz seien mit dem Schutzstatus S wenig vertraut und Zehntausende pendelten jeden Tag aus dem benachbarten Frankreich nach Genf, sagt er. Immerhin habe sich die Arbeitsquote unter den Ukrainern im letzten halben Jahr von 27% auf 32% verbessert, hält Samuel Wies vom Staatssekretariat für Migration dagegen. Aber
der Schweizer Arbeitsmarkt, der ist tatsächlich hoch spezialisiert und zu vielen Berufen ist der Zugang reguliert.
In der Realität sei es schwierig, ukrainische Abschlüsse zu bewerten und anerkennen. Viele hätten nicht auf dem Gebiet gearbeitet, auf dem sie ausgebildet worden seien. Und
die Sprachbarriere, die ist in der Schweiz höher als in gewissen anderen europäischen Ländern, weil Englisch in den meisten Branchen in der Schweiz keine Arbeitssprache ist,
sagt Wies. Maxim Kalinin, Valeria Snellikova und Wladimir Jefimov haben sich an der Fachhochschule Bern kennengelernt. Sie alle absolvierten ein Certificate of Advanced Studies, CAS, mit dem Titel Rebuild Ukraine. Snellikova und Kalinin beispielsweise haben in einer Projektgruppe ein Konzept für modulare Holzbauten entwickelt, als nachhaltiger und CO2-freundlicher Ersatz für die zerstörten Häuser und Plattenbauten in der Ukraine. In diesem Kurs habe er das erste Mal seit der Flucht aus der Ukraine das Gefühl erhalten, auf seinem beruflichen Niveau zu arbeiten, sagt Wladimir Jefimov. Denn als er vor 3 Jahren in die Schweiz kam, sei er in der sozialen Hierarchie buchstäbllich abgestürzt.
Here in Switzerland I was on the lowest level of the social pyramid.
Die Idee des Kurses sei, ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz für den Wiederaufbau des Landes zu qualifizieren, sagt Jacques Gerber, der Delegierte des Bundesrates für die Ukraine.
Also das bringt viel, weil für den Wiederaufbau der Ukraine wir brauchen auch Ressourcen. die eine gute Ausbildung haben.
Aber nicht einmal eine Handvoll der 24 Absolventinnen und Absolventen dieses Kurses haben eine Stelle in der Schweiz. Der Kurs solle eine künftige Rückkehr erleichtern, hält Gerber dagegen.
Weil klar, die Leute werden zurückgehen, wenn sie einen Job haben, wenn sie eine Zukunft, eine Opportunität haben.
Doch im Moment sieht es nicht nach einem Ende des Krieges aus. Die Zukunft sei ein Rätsel, sagt Wladimir Jefimov.
For us, our future is like enigma. Future isn't clear. We are living with this and trying to be prepared for any challenges.
Was die 24 gut ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen des Kurses Rebuild Ukraine hier in der Schweiz am meisten frustriert ist, dass es so schwierig ist, einen Job zu finden. Überleben in einem sicheren Land ist das eine, und dafür sind sie dankbar. Aber irgendwann nach dem Überleben beginnt wieder das Leben.
Polen wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Die regierende Bürgerplattform hofft darauf, dass ihr Kandidat Rafał Trzaskowski die Wahl gewinnt. Die Bürgerplattform ist eine liberale und EU-freundliche Partei in Polen. Sie hofft auf einen Wahlsieg und dass damit die nationalkonservative PiS, die bisher den Präsidenten stellte, definitiv in die Opposition verbannt wird. Ihr Kandidat ist Karol Nawrocki. Das Rennen ist offen. Der Wahlkampf zeigt einmal mehr, wie tief gespalten Polen ist. Aus Warschau die Reportage von Judith Huber.
Die historischen Markthallen in Warschau, die Halle Mirowskie, sind ein guter Ort, um Lebensmittel und Blumen zu kaufen. Und sie sind ein beliebter Treffpunkt. Die 82-jährige Irena wartet vor den Hallen auf einen Bekannten. Sie sagt, sie werde für Rafał Trzaskowski stimmen, den Stadtpräsidenten von Warschau, der Präsident des Landes werden will. Trzaskowski sei großartig. Er sei gebildet, international vernetzt und verfüge über viele Kenntnisse. Er wisse, wie man sich benehmen müsse und sei bestens geeignet für das Amt des Präsidenten. Dass so viele ihre Landsleute im ersten Wahlgang für den Kandidaten der nationalkonservativen PiS, für Karol Nawrocki, gestimmt haben, hat in ihren Augen mit Ignoranz zu tun. Die Polen seien Nachkommen von Bauern und Leibeigenen. Sie seien es nicht gewohnt, selbst zu denken. Ein paar Schritte weiter verkaufen zwei Frauen Blumen. Sie sitzen auf Plastikhocken. Ihr Sortiment ist klein. Nie im Leben würden sie Trzaskowski wählen, sagen sie. Trzaskowski komme oft auf den Markt, er lächle viel, aber sein Lächeln sei falsch. Er sei unehrlich und schaue den Menschen nicht in die Augen. Die beiden Blumenverkäuferinnen wollen Nawrocki wählen, dieser wirke seriöser, ehrlicher, überzeugender. Im ersten Wahlgang waren die beiden Kandidaten fast gleich auf. Sie stehen sinnbildlich für die Polarisierung der polnischen Gesellschaft. Da ist, verkürzt gesagt, die wirtschaftlich erfolgreiche, weltgewandte und EU-freundliche städtische Elite und auf der anderen Seite die Landbevölkerung, die an Traditionen festhalten will, äußere Einflüsse als Bedrohung empfindet und möglichst wenig Souveränität abgeben will, auch nicht an Brüssel. Beide Seiten beäugen sich misstrauisch, manchmal geht der Riss sogar durch Familien. Daniel Tilles stammt aus Großbritannien, hat polnische Wurzeln und lebt seit 20 Jahren in Polen. Er ist Chefredaktor einer Online-Zeitung über polnische Politik, der Notes from Poland. Tilles sagt:
Peace represents a very large and strong sector of public opinion.
Die PiS vertrete eine sehr breit verankerte öffentliche Meinung im Land, die möglichst wenig äußere Einflüsse wolle, die der Souveränität des Landes hohen Stellenwert gebe und extrem konservativ sei. Gleichzeitig steht sie für großzügige Sozialleistungen und gilt als Partei der kleinen Leute. Und diese Stammwähler und Wählerinnen haben für den Kandidaten Nawrocki gestimmt, der zwar offiziell unabhängig ist, aber von der PiS unterstützt wird. Der Wahlkampf sei stark von sicherheitspolitischen Themen geprägt gewesen, sagt Tilles. Vom Krieg gegen die Ukraine, von Flüchtlingen, Migration und Grenzschutz und von der Positionierung gegenüber US-Präsident Donald Trump.
These have been areas where Navrotsky has been able to present himself as the tough guy.
Navrotsky habe es geschafft, sich bei diesen Themen als harten Kerl zu inszenieren. Er schimpfte gegen ukrainische Flüchtlinge, schüttelte Trump die Hand und präsentierte sich als starken Führer, der polnische Interessen vertrete. Dem EU-freundlichen, liberalen Trzaskowski hingegen liegt die Rolle des harten Kerls nicht. Tilles sagt,
Trzaskowski is not a natural politician and especially not a natural campaigner. So he's clearly a bright, intelligent guy. He was an academic. He speaks.
Trzaskowski ist kein guter Wahlkämpfer. Er ist ein intelligenter Akademiker, spricht 5 Sprachen, ist in Europa sehr gut vernetzt. Und er ist der Stadtpräsident von Warschau, der liberalsten Stadt des Landes. Aber das ist in einem nationalen Wahlkampf nicht unbedingt von Vorteil. Er gilt als elitär, als einer, der keinen Draht zum einfachen Volk hat. Nun kommt es darauf an, für wen diejenigen stimmen werden, die in der ersten Runde einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin gewählt haben. Außerdem sind da noch die Abstinenten, die sich der Stimme enthalten haben. Um maximal zu mobilisieren, haben beide Kandidaten letzten Sonntag in Warschau Großkundgebungen abgehalten. Wie sehr ihnen diese Mobilisierung gelingt, zeigt sich bei der Stichwahl dieses Wochenende.
SRF Verkehrsinfo von 12.56 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn. Auf der A1 Richtung Zürich bei Herkingen besteht Gefahr durch ein Stützrad auf der Fahrbahn. Wie schreibt man im Krieg? Wie findet man Worte, wofür es eigentlich keine Worte mehr gibt? Fragen, denen sich dieses Wochenende eine der vielen Veranstaltungen an den Solothurner Literaturtagen widmet. Bekanntlich ist das Thema derzeit besonders aktuell, denken wir nur an die Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten. Eine der Schriftstellerinnen, die an dieser Veranstaltung auftritt, ist die Ukrainerin Jewgenia Belorusets. Jewgenia Belorusets lebt in Kiew und Berlin und befindet sich derzeit im Zug in der Schweiz, wo sie ein Stipendium erhalten hat. Michael Luisier von der SRF-Literaturredaktion hat sie getroffen.
Ich denke, man kann nicht in einer Gewaltsituation künstlerisch arbeiten.
Das sagt die 45-jährige Schriftstellerin Jewgenia Belorusets zu Beginn unseres Gesprächs, diese Woche in Zug, wo sie gerade ihre Stipendiatszeit verbringt. Und ja, es ist wahr. Auch mit einem Stipendium und der Möglichkeit, hier an einem schönen und idyllischen Ort zu leben und zu arbeiten, schreiben kann sie derzeit nicht. Sie hat ihre Sprache verloren. Dabei war das zu Beginn des Krieges noch ganz anders.
Damals, ich spürte so viel Kraft und Möglichkeit, darüber zu schreiben. Es war eine glückliche Zeit einer Eindeutigkeit und sehr viel Hoffnung.
Und so machte sich Jewgenia Belorusets, die den Kriegsausbruch in Kiew miterlebt hat, gleich vom ersten Tag weg daran, ein Kriegstagebuch zu schreiben. Auf Deutsch, damit es in Westeuropa verstanden wird. Was auch funktioniert hat, denn Radio Berlin-Brandenburg Kultur sendete täglich die neuen Episoden. Heute, über 3 Jahre später, ist die Hoffnung verschwunden und mit ihr die Sprache. Anstelle der Eindeutigkeit sind die Zweifel getreten und ihre Gedanken drehen sich jetzt ständig um die Frage, ob die Fortsetzung des Krieges der richtige Weg sei.
Ich denke über Zwänge in der ukrainischen Gesellschaft, die mit der Fortsetzung des Krieges verbunden sind. Darüber, dass sehr viele Meinungen, die zum Beispiel versuchen, mehrere Dimensionen der Realität anzusprechen, sie werden einfach nicht gehört oder zur Seite geschoben. Und eine Eindeutigkeit und Mobilisierung wird von den Menschen verlangt.
Neben dieser offenbar fehlenden Pluralität in der ukrainischen Gesellschaft kritisiert Jewgenia Belorusets beispielsweise auch die Zwangsrekrutierungen in der Ukraine. Dass Männer von der Straße weg rekrutiert und in den Krieg geschickt werden. Auch zweifelt sie mittlerweile daran, dass die Fortsetzung des Krieges militärisch sinnvoll sei. Denn der Krieg nütze vor allem einem, Putin selbst.
In meiner Sicht, Fortsetzung des Krieges schwächt nicht Putinismus, sondern stärkt ihn. Weil dieses Regime lebt durch die Übertragung der inneren Probleme in einen äußeren Konflikt.
Und darum fordert sie Verhandlungen, kritisiert Europa, das von der Ukraine erwarte, Grenzposten gegenüber einem gefährlichen und aggressiven Feind zu sein, wie sie sagt. Diese Haltung irritiert und sie unterscheidet sich von der anderer ukrainischer Intellektuellen, die die militärische Verteidigung bis heute unterstützen. Manche, wie der Schriftsteller Serhi Shadan zum Beispiel, nehmen sogar aktiv daran teil. Doch wie stellt sich denn Jewgenia Bielorussets die künftige Ukraine vor? Sie spricht von einem Land zwischen Europa und Russland, das unabhängig von europäischen Vorstellungen und russischen Manipulationen, wie sie es nennt, etwas Eigenes entwickeln kann. Etwas Eigenes,
wo Vielfalt der ukrainischen Gesellschaft respektiert wird und wo wir endlich etwas finden, woran wir so lange suchen, Demokratie, Menschenrechte.
Sagt Jewgenia Bielorussets. Für sich selbst aber wünscht sie sich etwas anderes. Dass sie wieder schreiben kann. Und dass sie das hier in Zug wieder erreicht.
SRF-Literaturredaktor Michael Lüsier. Es ist eins. Die Literatur steht auch im Mittelpunkt des heutigen Live-Tagesgesprächs, anlässlich der Solothurner Literaturtage. Cirem Akyol ist Autorin und Journalistin. In ihrem ersten Roman «Geliebte Mutter» erzählt sie die Geschichte einer Familie zwischen Istanbul, dem Ruhrgebiet und den prägenden Erfahrungen der Gastarbeit. Cirem Akyol ist Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Simon Richle.
Im Walliser Lötschental bleibt die Situation laut den Behörden angespannt. Der Fluss Lonza, der sich hinter dem Schuttkegel zu einem See angestaut hat, könnte überlaufen. Dann würde weiter unten an der Lonza eine Flutwelle drohen. Das Wasser läuft aktuell aber teilweise durch den Schuttkegel hindurch ab. Ob der See überläuft, ist nicht klar. Die Kantone dürfen ihren Ärztinnen und Ärzten kein Höchstalter vorschreiben. Das hat das Bundesgericht entschieden, nachdem sich ein Arzt im Kanton Neuenburg gegen das dortige Höchstalter von 80 Jahren gewehrt hat. Ein kantonales Höchstalter für Ärztinnen und Ärzte verschosse gegen nationales Recht, so das Urteil. Und die Fluggesellschaft Swiss ist ihren Verpflichtungen bei der Fluggastkontrolle nachgekommen. Das sagt das Bundesverwaltungsgericht. Es hebt die Bußen auf, die der Bund gegen die Swiss ausgesprochen hat. Es ging um Fluggäste, die ohne gültige Schengen-Dokumente nach Zürich gereist sind. Das Urteil kann noch weitergezogen werden.